Die Überschrift der heutigen Predigt haben Sie ja schon erfahren, Gemeinde neu sehen lernen. Nun möchte ich Ihnen den Bibeltext lesen, der der Predigt zugrunde liegt. Der ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Paulus zitiert hier ein Wort aus Jeremia 9, Vers 23. Liebe Gemeinde, das Thema der heutigen Predigt ist die Gemeinde, also wir. Aber Gemeinde Jesu, könnte jetzt ein Einwand kommen, ist doch sicher mehr als nur die örtliche Kirchengemeinde des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Aber in unserem Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief spricht Paulus trotzdem, das war damals ja auch schon richtig, Paulus spricht ganz bewusst von der Gemeinde in Korinth und eben nicht von der Gemeinde in Rom oder von der in Ephesus. Er spricht nicht von der Gemeinde Jesu Christi, die alle örtlichen Gemeinden umfasst und auch nicht von der Kirche als nationaler oder gar weltweiter Organisation. Dennoch ist das, was er der Gemeinde in Korinth hier mitteilt, sicherlich nicht nur für diese Gemeinde in Korinth, damals vor fast 2000 Jahren gültig gewesen. Deshalb, und das ist jetzt der erste Teil meiner Predigt, die ich in drei Teile eingeteilt habe, deshalb lohnt es sich, über die Bedeutung des Begriffes Gemeinde einmal nachzudenken. Im Neuen Testament begegnet uns im Zusammenhang mit Gemeinde das griechische Wort Ekklesia. Ich habe in der Wikipedia einen Artikel zu dem theologischen Begriff der Ekklesiologie gefunden. Ekklesiologie ist ein bedeutendes Teilgebiet der Theologie. Und in diesem Artikel stehen einige für unser Thema interessante Informationen. In der griechischen Antike war Ekklesia ein Begriff, der eigentlich mit Religion und so überhaupt nichts zu tun hatte. Ekklesia, das war einfach die Volksversammlung, war so gesehen eigentlich eher ein politischer Begriff. Das Wort Ecclesia gibt es auch im Lateinischen und dort bedeutet es die Herausgerufene. Und nun in den Texten des Neuen Testamentes, wenn da das Wort Ecclesia vorkommt, dann ist die Gemeinschaft derer gemeint, die von Jesus Christus durch das Evangelium aus der Welt herausgerufen wurden, die sich um ihn, um Jesus versammeln im Gottesdienst, so wie wir heute hier, und die von Jesus zum Glaubenszeugnis und Dienst in Liebe in die Welt gesandt werden. Der Begriff Ecclesia findet hier sowohl für die lokale Gemeinschaft der Gläubigen als auch für die universale Kirche Verwendung. Soweit der Wikipedia-Artikel. Wir wären damit jetzt bei einem zweiten Begriff gelandet, der uns sofort über den Weg läuft, wenn wir uns mit der Gemeinde Jesu beschäftigen, nämlich das Wort Kirche. Weil jede Gemeinschaft von Menschen sich unvermeidlich auf irgendeine Art und Weise organisiert und das auch auf die Gemeinschaft der Gläubigen an Jesus Christus zutrifft, deshalb gibt es Kirche. Dazu wieder der Wikipedia-Artikel. Nach lutherischem Verständnis ist die Kirche Geschöpf des Wortes Gottes. Luther spricht da von Creatura Verbi, also Geschöpf des Wortes Gottes. Kirche entsteht und lebt überall dort, wo das Evangelium rein verkündet und die Sakramente der Einsetzung Christi gemäß verwaltet werden. Sie ist die Gemeinschaft der gerechtfertigten Sünder, die durch ihr Handeln und ihre Organisationsform das Wirken Gottes bezeugt. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass es dabei gar nicht um ein Gebäude geht. Wir verbinden ja oft unwillkürlich das Wort Kirche sofort mit einem Gebäude, das eine bestimmte Architektur hat. Luther hat das in seiner Definition gar nicht drin gehabt. Wie weit das, was nach dem lutherischen Verständnis Kirche ist, dann bei einer konkreten Kirche auch tatsächlich zutrifft, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Ein weiteres im Protestantismus weit verbreitetes Kirchenverständnis, das habe ich auch wieder aus dem Wikipedia-Artikel, ist das von der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, die sich in der Ortsgemeinde konkretisiert. Das sind jetzt zwei Definitionen von Kirche, die in der protestantischen Welt weit verbreitet sind. Katholische Kirchen sehen das naturgemäß noch mal ein bisschen anders, haben ein anderes Kirchenverständnis. Ich persönlich habe den Artikel sehr interessant gefunden. Schon interessant, wie man das so im Bereich der orthodoxen Kirchen zum Beispiel sieht. Ja, wie ist das so mit der Kirche? Mit der Kirche haben viele so ihre Probleme. Und angesichts der Kirchengeschichte ist das auch nachvollziehbar. Die zahlreichen Sünden der Kirche mögen uns erschrecken. Aber die Gemeinschaft der Gläubigen organisiert sich unvermeidlich in dieser Welt auf irgendeine Art und Weise. Und überall da, wo Menschen sich organisieren, ist Missbrauch leider fast unausweichlich. Das merken wir auch in der Welt der Politik, wo Parteien sich organisieren. Das merken wir bei Vereinen, die für irgendeinen guten Zweck sich organisieren. Ja, wenn ich, weil mir die bestehenden Kirchen aus dem einen oder anderen Grund alle nicht zusagen, wenn ich deshalb eine neue gründe, dann wird sich schon bald herausstellen, dass es in dieser neuen Kirche auch menschelt, weil auch sie eben aus Menschen besteht. Und auch diese Gläubigen in dieser neuen Kirche sind auch nur begnadigte Sünder, wie das bei allen anderen Kirchen auch der Fall ist. Dass es in einer aus Menschen bestehenden Gemeinschaft und Organisation schwarze Schafe gibt, die viel Schaden anrichten können, ist so zu erwarten. Jedenfalls, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus in Matthäus 13 uns sagt, im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. In Vers 24 bis 28 heißt es da, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Nicht wenige Zeitgenossen wollen mit Kirche eben ihrer Sünden und Fehler wegen nichts zu tun haben und nicht wenige Gläubige wandern von Gemeinde zu Gemeinde, stets auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Und weil es die nicht gibt, wandern sie von Enttäuschung zu Enttäuschung. Hüten wir uns vor dem Urteil, der oder jener Mensch, diese oder jene Gemeinde, seien das Unkraut oder auch diese oder jene Kirche, seien das Unkraut, von dem Jesus spricht. Das Unkraut wächst in mir selber. Neben dem Weizen des Wortes Gottes. Und es ist meine Sache, dafür zu sorgen, dass die Liebe Jesu in mir, in meinem Herzen, bessere Wachstumsbedingungen vorfindet als Neid, Gier, Habsucht und so weiter. Jesus sagt uns, wer das Unkraut ausrotten will, der rottet den Weizen mit aus. Das ist so, weil wir gar nicht unterscheiden können, was Unkraut und was Weizen ist. Die Unkrautsorte, die im Bibeltext angesprochen wird, der Lolch, sieht den Weizenpflanzen so ähnlich, dass selbst Fachleute, selbst studierte Biologen Schwierigkeiten haben, den Unterschied zu erkennen. Dieser Unterschied wird erst dann deutlich, wenn der Weizen Frucht trägt und der Lolch eben nicht. Deshalb ist Jesus der Meinung, wir sollten diese Unterscheidung Gott überlassen. Ich komme zum zweiten Teil. Weshalb dann überhaupt Gemeinde bzw. Kirche? Das ist eine Frage, die viele heute stellen. Kann ich denn nicht für mich allein meine Beziehung zu Gott pflegen? Ein Argument, dem wir oft begegnen. In unserem Bibeltext, 1. Korinther 12, nein, in 1. Korinther 12, Kapitel 12, da spricht Paulus von der Gemeinde, von der Ekklesia als dem Leib Christi und von den einzelnen Gläubigen als den Gliedern am Leib Christi. Paulus ist also der Meinung, dass die Beziehung des Gläubigen zu Christus eine Beziehung der Gläubigen untereinander impliziert. Sprich, das eine ohne das andere ist nicht zu haben. Stellen wir uns das doch mal konkret vor. Mein Zeigefinger ist mit der Hand, an der er sich befindet, nicht zufrieden. Und mit den anderen Fingern, mit denen zusammen er sich an dieser Hand befindet, schon gar nicht. Mit denen kommt er gar nicht aus. Er will künftig nur noch seine direkte Beziehung zum Kopf pflegen. Die hat er ja über die Nervenbahnen. Er will nicht mehr zur Hand gehören. Er will sich da irgendwie abspalten. Und außerdem, wenn es bloß die Hand wäre, da ist ja noch dieser Unterarm und der Ellbogen und der Oberarm und die Schulter und der Hals. Das ist doch alles überflüssig. Was bedeutet das konkret? Der Finger baumelt dann für sich allein irgendwo rum. Nur noch die Nervenverbindung, die er zum Gehirn hat, ist intakt. Und der Finger hat sich damit selbst handlungsunfähig gemacht. Weil so ohne die Verbindung mit Sehnen und Muskeln und so, bloß mit den Nerven allein, ist er handlungsunfähig. Er kann dem Leib, zu dem er doch eigentlich gehört, in keiner Weise mehr dienen. Der Leib ist aber auch beeinträchtigt dadurch, dass ihm einer seiner beiden Zeigefinger abhanden gekommen ist. Dieses Bild macht sofort deutlich, dass sowas einfach nicht funktioniert. Außerdem sagt uns Jesus im ersten Johannesbrief, also der Apostel Johannes, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, ein bedenkenswerten Satz. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wer sagt, mit Gott kann ich ganz gut, aber mit meinen Mitchristen, da kann ich nicht. Mit dem, was da so in der Gemeinde sich alles rumtreibt. Ach du meine Zeit. Jesus nennt das seinen Bruder hassen. Der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, so Johannes weiter, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott, den er nicht sieht, auch nicht lieben. Um im Bild zu bleiben, mein Finger würde also erklären, den Kopf liebe ich zwar, aber mit den anderen Fingern und überhaupt dieser Hand komme ich einfach nicht klar. Johannes sagt dazu, lieber Finger, du hast deine Mitfinger. Wenn das so ist, dann kannst du deinen Kopf auch nicht wirklich lieben, egal was du sagst. Sehen wir dieses Wort, das ja der Apostel Johannes uns da sagt, vor dem Hintergrund der Aussagen Jesu in der Bergpredigt. Wir erklären ja so gern unsere innere Ablehnung oder auch nur unsere Gleichgültigkeit gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Das ist doch was ganz anderes als Hass. Ich hasse die nicht. Ich komme halt bloß nicht damit zurecht. Jesus sagt aber was anderes. Matthäus 5, Vers 22, ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Und wer sagt, du Narr, oder auch nur denkt, der ist des höllischen Feuers schuldig. In einem Buch von Shane Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben, ist der deutsche Titel, habe ich einen Satz gefunden, den fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant. Die Kirche hat etwas gemeinsam mit der Arche Noah. Sie stinkt. Aber wer rausgeht, ertrinkt. Jünger Jesu sein, kann man nicht für sich allein. In Matthäus 25, Vers 40 sagt uns Jesus, der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das macht deutlich, dass meine Beziehung zu Jesus, der Zustand meiner Beziehung zu Jesus wird erkennbar in meinen Beziehungen zu meinen Brüdern und Schwestern in Christus. Ich komme zum dritten und letzten Teil. Dann habe ich überschrieben mit einer Frage. Wie ist das eigentlich bei uns hier in unserer Gemeinde? Was bedeutet für uns, was schwach ist vor der Welt? In der Gemeinde in Korinth war es so. Es gab nicht viele Gebildete, es gab nicht viele Mächtige, politisch Einflussreiche oder durch ihren Reichtum Einflussreiche. Es gab nicht viele Leute mit hoher sozialer Stellung durch Abstammung, so diese Formulierung aus vornehmer Familie. So im 19. Jahrhundert hat man gesagt, nicht viele Adlige. Die überwiegende Mehrheit der Gemeinde waren Sklaven, Arme, Menschen aus der Unterschicht. Was sehen wir in dieser Hinsicht, wenn wir unsere Gemeinde betrachten? Sehen wir bei uns viele wirtschaftlich, politisch einflussreiche Leute oder so? Paulus versteht diese Tatsache nicht als Manko, sondern als ein Zeichen göttlicher Erwählung. Gott handelt dabei wie bei der Schöpfung. Ulrich Wilkens hat das in der Theologie des Neuen Testaments, die er geschrieben hat, so formuliert: Das Nichtseiende ruft er ins Sein, aus dem Nichts schafft er. Und auch da bei Wilkens natürlich wieder was Lateinisches: Creatio ex nihilo, auf Deutsch: Schöpfung aus dem Nichts. Gott erwählt das, was menschlich gesehen nichts ist, um daraus etwas zu machen. Damit wird klargestellt, was die Gemeinde ist und hat, womit sie sich rühmen und worauf sie stolz sein kann. Das kommt nicht aus ihr selbst. Das verdankt sie nicht sich selbst, sondern dem, der sie geschaffen und in Christus erwählt hat. Sind wir als Gemeinde oder als Mitarbeiter in dieser Gemeinde stolz auf unsere Gottesdienste? Wenn das so ist, dann müssen wir uns sagen lassen, darauf, auf eure Leistung, könnt ihr euch vor Gott nichts einbilden. Und das gilt in gleicher Weise für jeden einzelnen Gläubigen. Das gilt auch für mich. Alles, was ich habe, kann und bin, ist mir von Gott geschenkt. Alles. Auch zum Beispiel meine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und geistig zu durchdringen, ist nicht mein Verdienst, sondern mir von Gott geschenkt. Menschlich gesehen war diese Gemeinde in Korinth eine schwache Gemeinde. Aber diese schwache Gemeinde in Korinth und anderswo hat Gott auserwählt, um durch sie die Welt auf den Kopf zu stellen. Diese schwache Gemeinde damals, diese paar Jünger Jesu, diese Verrückten, die dann nach Ostern plötzlich aller Welt angefangen haben, etwas von der Auferstehung eines schmachvoll Gekreuzigten zu erzählen. Diese paar Verrückten haben die damalige Welt aus den Angeln gehoben. Das war möglich, weil die Verrücktheit des Kreuzes sinnvoller ist als die Weisheit des Schwerts. Auch das ist ein Satz aus dem Buch von Shane Claiborne. Die Verrücktheit des Kreuzes ist sinnvoller als die Weisheit des Schwerts. Gott hat es einfach nicht nötig, sich nur mit einflussreichen und angesehenen Menschen zu befassen. Gott hat es nicht nötig, mit den Mächtigen dieser Welt zu kungeln. Gott will zeigen, was er aus Menschen machen kann, und das geht nicht gut mit denen, die aus sich selbst heraus etwas sind beziehungsweise zu sein glauben. Hören wir also auf, die Kirche zu beklagen, wie sie sich darstellt, sondern werden wir die Kirche, werden wir die Gemeinde, von der wir träumen, nach der wir uns sehnen, weil Jesus selbst uns angesteckt hat mit seinem Traum vom Himmelreich. Eine Gemeinde, in der Menschen aller Couleur ihre Heimat finden können. Sehen wir unsere Mitmenschen an mit den Augen der Liebe Jesu. Der wahre Atheist, ein weiterer Satz aus dem Buch von Shane Claiborne, der wahre Atheist ist der, der sich weigert, im Gesicht seines Mitmenschen das Ebenbild Gottes zu erkennen. Wenn wir neue Augen haben, die Augen, die Gott uns schenken will, können wir Menschen, die wir nicht einmal mögen, in die Augen sehen und den einen erblicken, den wir lieben, nämlich Jesus. Gott, schenke uns diese erleuchteten Augen der Liebe. In Jesu Namen. Amen.